Jesus lebt! Jesus lebt! So ging die Nachricht rund um Jerusalem. Der Sohn Gottes ist auferstanden. Das ist so unbegreiflich. Es ist so unwahrscheinlich, aber was soll's? Die Freude überströmt die Herzen derer, die an Jesus glauben. Und dass es so unbegreiflich ist, das ist ihnen gerade recht. Was kümmert uns die menschliche Vernunft, wenn das Herz froh geworden ist? Da ist der Engel, der Bote Gottes. Wie mag sich der Engel gefreut haben, als ihm Gott den Auftrag gab, los, mach dich auf, reiß dieses lächerliche Siegel auf und räum das Steinchen vom Eingang weg und bahne meinem Sohn den Weg. Denn die Stunde des Lebens ist gekommen. Versuchen wir uns mal vorzustellen, wie der Engel auf die Erde stürmt und wie er vielleicht denkt und dabei lacht. Um die Wachsoldaten vor dem Grab brauche ich mich nicht zu kümmern. Und in dem allmächtigen Rom muss ich auch nicht anfragen, wie sich die kaiserliche Regierung dazu stellt, wenn ich das rechtskräftige Todesurteil, das Siegel des Prokurators Pilatus, einfach aufbreche. Und der Hohe Rat in Jerusalem mit seinen Pharisäern und Schriftgelehrten, die Priester im Tempel und mit ihnen die ganze Kirche sind nicht gefragt worden, ob die Auferstehung von Jesus wohl zur Förderung des religiösen Lebens dient. Und alle Professoren und Gelehrten sollen doch sehen, wie sie diese Sache in ihr Weltbild der wissenschaftlichen Vernunft einordnen. Gott stellt die ganze Welt einfach vor vollendete Tatsachen. Jesus lebt, der Tod ist besiegt, das ewige Leben beginnt hier und jetzt. Das ist ja. Das ist die Art unseres großen Gottes. So oder ähnlich könnte der Engel gedacht haben. Und so geschah es auch. Gott stellt die Welt einfach vor vollendete Tatsachen. Jesus ist auferstanden, er lebt heute und in Ewigkeit. Die Soldaten fallen in Ohnmacht. Pilatus ist verlegen, ihm ist eine Leiche abhanden gekommen. Die Priester sind ratlos und die Wissenschaft steht Kopf. Die Jünger Jesu aber, als sie das alles erstmal kapiert haben, wurden froh, als sie den Herrn sahen. Jesus lebt, der große Sieg Gottes ist ausgerufen über die ganze Welt. Wer mit Jesus lebt, lebt bereits auf der Seite des Siegers. Der große Sieg, Gott hat ihn errungen. Alle menschliche Macht muss vor dem Tod kapitulieren. Aber Gott ruft den Sieg aus über Sünde, Tod und Teufel. In dem Bibelabschnitt von heute geht es auch um einen Sieg. Ein Sieg, den Gott im Leben einer gewissen Hanna errungen hat. Ich lese uns aus 1. Samuel 2, die Verse 1 bis 2 und 6 bis 8. Und Hanna betete und sprach, mein Herz ist fröhlich in dem Herrn. Mein Haupt ist erhöht in dem Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan, wider meine Feinde. Denn ich freue mich deines Heils. Es ist niemand heilig wie der Herr, außer dir ist keiner und ist kein Fels wie unser Gott. Der Herr tötet und macht lebendig, führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Der Herr macht arm und macht reich. Er erniedrigt und erhöht. Er hebt den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten und den Thron der Ehre erben lasse. Denn der Weltgrundfesten sind des Herrn und er hat die Erde darauf gesetzt. Wer ist ein Held? Sind es wirklich die, die immer im Rampenlicht stehen? Die öffentlich genannten Helden auf Schautafeln oder Ehrenurkunden sind meistens nicht die eigentlichen Helden. Oft stehen dahinter die kleinen Leute, die tatsächlich den Kopf hingehalten haben oder die wahren Heldentaten vollbrachten. Heutzutage ist nicht Lauterbach der Held der Stunde, obwohl er in den täglichen Talkrunden fast allgegenwärtig ist. Die Helden heute sind die vielen Mitarbeiter in den Krankenhäusern, Pflege- und Altenheimen, die weit unterbezahlt für einen Beifall von den Balkonen ihren Dienst tun. Helden sind die, die schon lange auf die Hilfe vom Staat warten und nicht aufgeben. Helden sind die, die sich als Überlebenskünstler erweisen, die ihre Firma oder ihren Beruf aufgeben mussten und nicht wissen, wie es weitergeht und sich dennoch durchs Leben kämpfen. In Gottes Welt geht es ohnehin anders zu. Die eigentlichen Helden, das sind die Stillen im Lande. Die Frauen, die bei Gemeindefesten hinter den Kulissen für alles sorgen. Die, die im stillen Kämmerlein die Hände falten und für jeden Einzelnen in der Gemeinde beten. Hannah, die Mutter Samuels, war so eine Stille im Lande. Sie lebte etwa vor 3200 Jahren in Israel. Sie war verheiratet mit einem Mann namens Elkana. Die beiden liebten sich sehr und sie hätten eigentlich glücklich sein können, aber Hannah bekam keine Kinder. Und das war damals eine Katastrophe. Eine Frau ohne Kinder war unfruchtbar. Ihr Leben war sinnlos, unnütz, wie ein vertrockneter Acker. Kein Kind, das hieß damals, Gott hält sie nicht für würdig, ein Kind zu bekommen. Gott verweigert ihr seinen Segen. Sie ist nichts wert. Und dieses, sie ist nichts wert, das spürte Hannah auch durch die anderen Dorfbewohner. Und was die Sache noch schlimmer machte, Elkana hatte noch eine zweite Frau, wie es damals so üblich war. Diese andere Frau bekam problemlos ein Kind nach dem anderen und das benutzte sie immer wieder, um gegen Hannah zu sticheln und zu stänkern. Heute würden wir sagen, Hannah wurde gemobbt, sie wurde fertig gemacht. Viele Jahre war es dunkel in Hannas Leben. Vielleicht hätte Hannah auch das Lied von Silbermond mitsingen können, wo sie in dem Lied Himmel auf Texte gemacht haben, von jemandem, der ganz unten war, der kein Licht mehr sah. Nur mal einige Zeilen. 1000 Kreuze trägt er über den Tag und jeder Tag gleitet ihm aus der Hand, ungebremst gegen die Wand. Ist nicht irgendwo da draußen ein bisschen Glück für mich, irgendwo ein Tunnelende, das Licht verspricht? Sie ist nicht gern gesehen in dieser Stadt, weil unser Netz sie nicht aufgefangen hat, weil der Teufel seine Kreise um sie zog, noch nie fiel ihr was in den Schoß. Ist nicht irgendwo da draußen ein bisschen Glück für mich, irgendwo ein Tunnelende, das Licht verspricht, wann reißt der Himmel auf, auch für mich, auch für mich? Sag, wann reißt der Himmel auf? Die Mitglieder von der Band Silbermond haben sich bei Tenzing im CVM Bautzen kennengelernt. Sie reden nicht viel über ihren Glauben, aber immer wieder gibt es Anspielungen in ihren Liedern auf christliche Themen. Die Antwort auf diese Frage, wann reißt der Himmel auf, sie steht in dem Weihnachtslied, O Heiland, reißt du die Himmel auf. Zurück zu Hannah. Hannah hat eine Hoffnung, Gott. Und Hannah bittet Gott um Hilfe. Sie betet. Sie hört nicht auf, Gott um Hilfe zu bitten. Sie betet geduldig und sie versprach Gott, wenn du mir einen Sohn schenkst, dann soll er dir von klein auf im Tempel dienen. Ihr sogenannter Kampfplatz ist zunächst ihr bescheidener Heimatort, dann das Heiligtum in Silo und schließlich ihr Mutterherz. Und ihre einzige Waffe ist das Gebet. In diesem Kampf hat sie viele Siege errungen. Die entscheidende Vorbereitung für das von Gott erbetene Leben ihres Sohnes Samuel sind nicht Schwangerschaftsgymnastik und Geburtsvorbereitung, Kreissaalbesichtigung und der Kauf eines Multikulti-Superkinderwagens. Das Entscheidende, was ein Kind von Geburt an braucht, ist, dass es Gott ans Herz gelegt wird. Schon vor der Geburt. Im ersten Vers werden Feinde genannt. Da einmal die Peninna, die andere Frau ihres Mannes Elkana. Wegen ihrer Kinderlosigkeit wurde Hanna von Peninna oft gereizt und verletzt. Was tat Hanna? Sie schrie nicht zurück. Das wäre eine natürliche Reaktion Gebet gewesen. Nein, Hanna überwand ihre Gegnerin im Gebet. Schon einmal in der Bibel gab es eine solche Frauengegnerschaft. Sarah und Hagar, die Frauen von Abraham. Von Ismael wissen wir eigentlich nicht viel mehr, als dass auch er seinen Bruder Isaak geärgert hat. Und dass Hagar seine Mutter auch Sarah reizte wegen ihrer Kinderlosigkeit. Dann wiederum, wie Sarah aus Ärger schließlich Hagar und Ismael sie wurde ausgestoßen in die Wüste. Vielleicht liegt es daran, dass in dieser Demütigung Ismael seine Kinder Mishma, Duma und Massa nannte. Das heißt, hören, schweigen und tragen. Wahrscheinlich kannte Hanna auch diese Geschichte. Nach dieser Devise jedenfalls handelte sie, hören, schweigen und tragen. Das fällt uns doch auch schwer, oder? Hanna ist eine Heldin. Sie hat genau das bei ihrer Gegnerin lernen müssen, zu hören, zu schweigen und zu tragen. Und sie hat ihre Gegnerin innerlich überwunden, wenn wir das auch lernen könnten. Hanna siegt über Eli. Eli war der Priester in Silo. Sie hatte in ihrer großen Not im Heiligtum zu Silo inständig zu Gott gebetet und ihm ihre Not vorgelegt. Und wie es damals so üblich war, murmelte sie ihr Anliegen vor sich hin, wie es die frommen Juden an der Klagemauer bis heute tun. Aber Eli, der höchste priesterliche Amtsträger, hielt sie für betrunken. Er fuhr sie dann ziemlich hart an. Hoffentlich merkte diese Seelsorge gar nichts von der traurigen und bekümmerten Seele Hannas. Eli hatte sich nicht beschwert, als ihr Mann und sie alle vorgeschriebenen Waschungen, Opferungen, alle Abgaben und Zeremonien pünktlich einhielten. Aber als Hanna nun anhaltend betete, da schimpfte er. Das war schwer für Hanna. Aber sie gab dem Priester eine geduldige Antwort. Sie braust nicht auf, sie spielt nicht die Beleidigte, sie nennt ihn nicht einen unbekehrten Hirten, der die Schafe nicht weidet, sich aber von ihrem Fleisch ernährt, wie es in Ezekiel 34 steht. Sie sagt auch nicht, er solle sich besser um seine missraten Söhne kümmern, als bei ihr nach Sünden zu stochern. Manche dieser Antworten wären denkbar gewesen. Aber diese ruhige Antwort hat Eli entwaffnet und er musste Hanna mit einer Verheißung Gottes und dem hohepriesterlichen Segen entlassen. Wer wie Hanna anhaltend betet, der empfängt Kraft, Kränkungen hinzunehmen und Ungerechtigkeiten zu ertragen, ohne bitter zu werden. Gott ging in Jesus auch den untersten Weg, bevor in der Auferstehung der endgültige Sieg ausgerufen wurde. Und Hanna gibt nicht auf. Hanna, sie hätte sich auch mit der Kinderlosigkeit abfinden können. In der heutigen Zeit gibt es viele junge Ehepaare, die sich mit dieser Frage auseinandersetzen müssen, ungewollt kinderlos zu sein. Das ist nicht leicht, wird aber oft zu einem geistlichen Tiefgang im Glauben, dass Gott Ehepaare auch ohne Kinder segnen und in seinem Reich zum Segen setzen kann. Aber Hanna gibt sich nicht geschlagen. Tag für Tag betet sie und Jahr für Jahr zog sie ins Heiligtum, um vor Gottes Angesicht direkt ihre Not auszuschütten. Zu Jakob hat Gott einst gesagt, er habe mit Menschen und mit Gott gekämpft und sei Sieger geblieben. Das könnte man auch zu Hanna sagen. Und das Schönste ist, Gott lässt sich gern besiegen im Gebet. Er lässt doch so gern seinen Arm bewegen. Die größten Siege werden im Gebet errungen, im Zwiegespräch mit Gott. Gebet ist kein Monolog, sondern ein Dialog. Und in diesem ständigen Zwiegespräch mit dem lebendigen und heiligen Gott lebte später auch Samuel, der Sohn von Hannah. So sehr hat Gott die Hannah geliebt, dass er ihr einen einzigen Sohn gab. Der Sieg, den Hannah mit Gottes Gnade und im Gebet erringen durfte, ist Samuel selbst, der erbetene und empfangene Sohn, das Geschenk Gottes, der mit dem Namen Samuel Gott erhört, benannt wurde. Alle Siege sind großartig, aber der größte Sieg ist, wenn man sich selbst besiegen kann. Bei Peninna harrte Hannah aus. Bei Eli blieb sie ruhig. Das zeigt, dass sie ein geheiligtes Leben geführt hat. Sie bezwang ihre Ungeduld, ihren Zorn und damit ihre eigene Natur. Und dieser Sieg war nur möglich, weil sie ganz von Gott her lebte und im Zwiegespräch mit ihm stand. Sie war eine Beterin und empfing so die Kraft von oben, die dann in ihrem Leben wirkte. Im Menschen steckt die Anlage, ein Siegertyp zu sein, sein zu wollen. Niemand will ein Verlierer sein, ein Loser, wie es heute heißt. Das zeigt am besten, dass das gute alte Spiel, Mensch, ärgere dich nicht. Ich glaube, das ist in allen Familien das größte Drama, bis man den Kindern und vor allem sich selbst beibringt, auch verlieren zu können. Das müssen wir im geistlichen Leben auch immer wieder neu lernen, den unteren Weg zu gehen, Gott wirken zu lassen und im Gebet die Siege zu erringen, die natürlich vor der Welt keine Helden machen. Dennoch, fröhlich singen, lautet ein Buchtitel von Winfried und Beate Schäffbruch, könnte auch als Motto über dem Leben der Hannah stehen. Nun könnte man denken, Hannah singt diesen Lobgesang, weil und als sie das Kind empfangen hat. Nein, sie singt dieses Lied nicht, als ihr von Gott heiß erflehnter Sohn geboren wird. Sie singt es in dem Moment, wo sie ihn ganz an Gott abgibt. So sehr hat Gott Hannah geliebt, dass sie ihm ihren einzigen Sohn gab. Wir hören Hannah in dem Moment loben und danken, als sie ihren Sohn an Gott abgibt. Niemals wollte sie ihren Sohn nur für sich. Von Anfang an wollte sie ihn für Gott haben. Und so konnte sie fröhlich singen, mein Herz ist fröhlich in dem Herrn. Darum war Hannah fröhlich, darum tat sie ihren Mund weit auf und lobte Gott. Aber das Lied der Hannah geht weiter. Der Herr tötet und macht lebendig, führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Der Herr tötet. Hannah weiß, wovon sie spricht. Ihr eigenes Leben war wie tot gewesen. Ihr Leben war sinnlos geworden. Sie war tot, auch wenn sie physisch lebte. In ihrer Verzweiflung war das Leben in ihr schon abgestorben. So sahen das die Menschen zur Zeit Hannas. Wer schwer krank wird, wer sich seiner Feinde nicht erwehren kann, wer Schicksalsschläge erleidet, der ist ja schon dem Tod verfallen. Ja, Gott führt seine Menschen auch in diesen Herrschaftsbereich des Todes. Der Herr tötet, so etwas wollen wir auch als Christen nicht so gern hören. Gott muss doch der liebe Gott sein. Aber wenn wir ehrlich sind, dann wissen wir ja auch, Gott führt auch in sehr schwere Situationen hinein. Zumindest lässt er es zu, dass Leid, Krankheit, Gewalt, Armut in Menschen das Leben überwuchern. Auch davon können Menschen dann ein Lied singen. 1000 Kreuze trägt er über den Tag und jeder Tag gleitet ihm aus der Hand. So hat es Silbermond formuliert. Aber wie Hannah es gelebt hat, Gott kann seine Menschen da auch wieder herausholen. Er kann sie wieder ins volle Leben zurückholen. Der Herr tötet und macht lebendig, führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt und erhöht. Viele Wünsche werden vielleicht auch bei uns unerfüllt bleiben. keine Freiheit, kein Jubel, kein Job, kein Partner, kein Kind. Wirklich zu ertragen ist das für mich nur deshalb, weil Jesus Christus all das mit uns geteilt hat. Jesus Christus hat Gott selbst auch all diese Ausläufer des Todes, diese Botschaften des Grabes auf sich genommen. Leid, Schmerz, Einsamkeit, Verzweiflung, Enttäuschung bis hin zu diesem absolut würdelosen Verrecken am Kreuz. Von Jesus Christus her bekommt dieser Satz seinen eigentlichen Sinn. Der Herr tötet und macht lebendig, führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Denn das gilt auch im Sterben, auch im wirklichen Tod. Vielleicht können wir an Ostern etwas verstehen von der eigentlichen Wahrheit dieser Worte. Ganz am Schluss des Liedes, das Hanna anstimmt, heißt es, er wird Macht geben seinem Könige und erhöhen das Haupt seines Gesalbten. Ja, an Ostern feiern wir den, den Gott zum König gemacht hat. Über die ganze Welt, über Vergangenheit und Zukunft, über Leben und Tod. An Ostern feiern wir den, dessen Haupt Gott erhöht hat, seinen Gesalbten, hebräisch Messias, griechisch den Christus. An Ostern feiern wir den Christus Jesus, die Ursache zum Leben, die Quelle der Gnaden, das Opfer für unsere Sünden, den König der Ehre, den wahren Grund zur Freude. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Gott wollte seinen Sohn nicht nur für sich. Von Anfang an wollte er ihn für die Menschen haben. Anders konnten sie nicht von Sünde und Schuld frei werden. So gab er ihn hin in die Hände der Menschen. Er gab ihn hin ans Kreuz, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ewige Leben, es ist das Leben, zu dem Jesus uns an Ostern vorausgegangen ist. Bei seiner Auferstehung ist der Sieg über den Tod ausgerufen worden. Auch der Engel auf dem Stein tat seinen Mund auf, sagte, Jesus lebt. Darum können auch wir fröhlich singen von den Siegen Gottes in unserem Leben über unsere Ungeduld, über unseren Hass und unsere Lieblosigkeit, über Schuld und Versagen und über die Macht des Todes in unserem Leben. Der Tod ist überwunden. Er spricht über die Jesusleute nicht das letzte Wort. Hanna hatte das Leben ihres Sohnes nicht etwa verdient. Gott hat ihr den Sohn einfach geschenkt. Es ist die Gnade und Barmherzigkeit ihres großen Gottes. Auch wir haben das ewige Leben nicht verdient. Es ist die Gnade und Barmherzigkeit unseres großen Gottes. Er war auch Hannas Gott. Darum lasst uns mit Hanna singen von Gottes großem Sieg. Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn. Hans-Dieter Hüsch hat es mal so formuliert. Fürchtet euch nicht, die Tür steht offen. Der Stein ist verschwunden. Wir können mit ihm in alles hinein, aus allem heraus und durch alles hindurch. Denn er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Jesus lebt. Amen.